Nee, das will ich euch nicht antun. Okay, ich durch.
Ja, das ist gut. Kannst du den Ständer irgendwie noch ein bisschen so nach da verschieben? Ah, das ist gut. Die Plätze auf der Bühne kosten übrigens extra. Und deswegen bin ich, weiß nicht, ob du das vorher wusstest, Müll, wenn nicht, naja, schade. Deswegen bin ich auch froh, weil ich dadurch die Predigt hier ein bisschen besser bezahlt kriege. Also falls ihr auch gerne mal hier im Rampenlicht sitzen wollt, macht das ruhig, kostet so ungefähr 50 Euro. Aber ich glaube, das ist schon fair. Ja, Ule kriegt es ein bisschen billiger, weil er mein ältester Freund ist und der einzige Fan meiner Band, deswegen ist das in Ordnung. Aber man sagt auch immer, dass die Salbung vorne am intensivsten ist, deswegen ist das in Ordnung mit dem Geld. Mö, du kannst mal diese Sprudelflasche aufmachen. So, und hier ist der Stichwortzettel, irgendwie immer an der richtigen Stelle umdrehen, bitte. Danke. Ja, trinken kann ich allein, ihr müsst mir nicht noch einen Magen leihen oder so, das funktioniert. Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Fest, deswegen freue ich mich, dass so viele Leute da sind. Das ist nämlich Ostern. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Auf der anderen Seite tut es mir natürlich auch leid für euch, dass ihr nicht irgendwohin jetzt weggefahren seid, wie das manche andere ja gerne machen über so verlängerte Feiertage sind es ja nicht, ein verlängertes Wochenende. Kann ich übrigens hier vorne irgendwie die Monitore weghaben? Das ist echt total fies. Also ihr braucht die nicht wegzutragen, reicht, wenn ihr sie ausmacht. Nur halt, das stört so ein bisschen, danke. Naja, jedenfalls irgendwie schön, dass ihr da seid. Ich werde keine, was? Oh. Na sowas. Schon Halluzinationen hier. Dann. Jetzt war ich nicht mehr weit. Nee, Quatsch. Ich werde keine Osterpredigt halten, bin ich jetzt schon ein paar Mal nachgefragt worden, aber wir machen das irgendwie gar nicht so mit den Feiertagen. Also nicht, dass wir was dagegen hätten, und ich habe auch schon mal irgendwann eine Weihnachtspredigt, Weihnachten gehalten, und ich glaube auch schon mal Pfingst über den Heiligen Geist gepredigt. Aber es ist ja eigentlich schon so, dass diese ganzen heilsgeschichtlichen Tatsachen ja immer vor unseren Augen stehen, dass man sich immer darüber freuen kann, und dass Jesus gestorben ist, dass wir immer uns darüber freuen, dass Jesus geboren worden ist, dass wir immer mit dem Heiligen Geist leben. Und deswegen halte ich mich eigentlich normalerweise nicht an das Kirchenjahr. Nur jetzt, falls euch die Osterpredigt fehlt, tut mir leid, hättet da woanders hingehen müssen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wo gibt's Freitag noch einen Gottesdienst? Das ist auch schon wieder schwierig. Na gut, müsst ihr dann halt einfach mit leben. Ich werde ersatzweise über Liebe predigen. Das passt ja dann schon wieder halbwegs, denn Ostern hat ja auch was mit Liebe zu tun. Denn letzten Endes ist es ja die Liebe gewesen, die Jesus zur Menschwerdung gebracht hat und dann letzten Endes halt auch ans Kreuz gebracht hat, um da aus Liebe für uns zu sterben. Und dann passt das ja doch wieder so ein bisschen. Ich werde heute zum vierten Mal predigen über das Hohelied. Und so langsam gehen mir auch die Ideen dazu aus. Deswegen wird das wahrscheinlich eine der letzten Predigten jetzt sein. Aber ich habe es irgendwie immer noch auf dem Herzen. Dachte eigentlich, ich könnte heute schon weiterziehen. Aber irgendwie hatte ich immer so ein kleines Wort Gottes da. Oder jedenfalls so ein Bibelvers aus dem Hohelied, wo ich echt das Gefühl hatte, Gott sagt, ich soll darüber predigen. Und wir machen das ja so, dass wir das Hohelied auslegen, so aus der Perspektive, dass wir sagen, dass es von der Liebesbeziehung des Gläubigen mit Jesus handelt. Dass also das Hohelied irgendwie etwas über unsere Beziehung zu Gott aussagt und wie wir in der Liebesbeziehung zu Jesus wachsen können oder was man beachten kann und auf jeden Fall ein paar Tipps bekommen kann, was diese Beziehung zu Gott angeht. Und einer der ersten, der das so gelehrt hat oder der es jedenfalls im großen Stil so gepredigt hat, das war Bernhard von Clairvaux, und der hat tatsächlich 86 Predigten über das Hohelied gehalten, also eine ziemlich lange Predigtreihe. Wenn man bedenkt, dass das Ding gerade mal 8 Kapitel hat, finde ich es in 86 Teilen irgendwie schon ziemlich gravierend. Und was mich daran irgendwie richtig gehend schockiert, ich habe das jetzt zum ersten Mal gelesen in der Woche, war, dass der Mann Mönch war. Und er hat das also in einem Kloster gehalten. Und ich fand die Vorstellung eigentlich total abgefahren, dass da mehrere hundert Männer auf engstem Raum in einer großen Wohngemeinschaft zusammenleben. Und alle sind irgendwie mit sich selber zu der Überzeugung gekommen, warum auch immer, dass Sexualität scheiße ist, und sie wollen irgendwie ohne Frauen leben und sie wollen ohne Sex leben. Und dann hören sie sich 86 Teile über dieses total erotische Liebeslied des Alten Testamentes an Und wird wahrscheinlich echt ein Jahr gedauert haben, wo sie da voll in die Tiefe gegangen sind und jedes Bild ausgelegt haben und den Dingen immer weiter auf die Spur gekommen und auf den Grund gegangen sind. Und ich frage mich echt, wie das emotional ausgesehen hat. Also ich habe da jetzt noch nicht so viel drüber gelesen. Ich glaube, ich werde da noch mal so ein bisschen nachrecherchieren, weil das finde ich im Grunde genommen schon fast grausam, was der Mann da gemacht hat mit seinen Armbändchen. Aber naja, so ist halt irgendwie die Kirchengeschichte wirklich voller Sonderbarkeiten. Ich möchte heute über Hoheslied 2 predigen und es wird so eine Art Feld-, Wald- und Wiesenpredigt werden, weil da nämlich sehr viele Blumen drin vorkommen. Hoheslied 2, Verse 1 bis 6 und ich lese das mal nach der veränderten Übersetzung von Storch. Ich bin eine Blume auf den Wiesen Remscheids, eine Lilie der Täler. Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. Ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Burschen. In seinem Schatten möchte ich sitzen. Wie süß schmeckt seine Frucht meinem Gaumen. In die Kneipe hat er mich geführt. Sein Zeichen über mir heißt Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen. Er quickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Kopf, seine rechte umfängt mich. Bei den Gazellen und Hirschen im Wald beschwöre ich euch, Töchter Jerusalems, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Und es ist mir irgendwie zum ersten Mal jetzt eigentlich aufgefallen, so in der letzten Woche, dass dieses Mädchen eine kleine Entwicklung durchmacht, so im Laufe des Hohen Liedes. Also dass man schon merkt, dass sie verändert wird von dieser Liebesbeziehung, die sie da mit ihrem Lover Salomo hat. Dass man merkt, dass die Liebe etwas mit ihr macht, dass es nicht nur einfach schöne Zeiten sind und teilweise ein paar harte Zeiten der Sehnsucht dazwischen, sondern dass diese Liebesbeziehung sie weiterbringt. Am Anfang kommt das manchmal so rüber, dass sie etwas zweifelhaft ist. Sie macht sich so irgendwie Gedanken darüber, wie sie aussieht, überlegt sich, ob sie irgendwie auch schön genug ist, redet irgendwie mit ein paar von ihren Freundinnen darüber und scheint eigentlich manchmal so ein bisschen unzufrieden zu sein. Im ersten Kapitel steht sie irgendwann vorm Spiegel und sagt, meine Güte, ich bin total sonnenverbrannt, die ganze Zeit irgendwie draußen in den Weinbergen gearbeitet und jetzt bin ich genauso schwarz wie mein Zelt. Und man merkt irgendwie, dass sie das eigentlich gar nicht gut findet, irgendwie, dass sie dem Schönheitsideal ihrer Zeit überhaupt nicht entsprochen hat. Die hat nämlich damals viel lieber irgendwie hellhäutige Frauen, die waren halt natürlich auch selten irgendwie da im Orient. Und dass sie offenbar so ein bisschen irgendwie darunter gelitten hat und dass sie das Gefühl wohl hatte, dass sie gar nichts Besonderes ist. Und das bringt sie da ja auch zum Ausdruck und sagt, ja, ich bin eine Blume unter vielen. Wenn man so aus dem Fenster guckt, kann man jetzt hier nicht machen und wenn, dann sieht man auch nichts. Aber wenn man so aus dem Fenster im Grünen guckt und man schaut irgendwie sich so eine Blumenwiese an, dann ist das Ding voller Blumen und eine steht irgendwie neben der anderen und eine sieht aus wie die andere. Und das ist irgendwie, wie dieses Mädchen sich hier empfindet. Ich bin doch bloß irgendwie eine Blume unter vielen. Warum sollte dieser Mann mich wirklich lieben? Und sie hat immerhin ja den König von Israel da zum Freund und ich denke mal, dass ihre Angst, dass man das irgendwie nachvollziehen kann, dass sie sich halt denkt, Mensch, der ist so berühmt, der kann eigentlich fast jede Frau haben, die nicht verheiratet ist, der hat einen Fanclub irgendwie, der ist riesengroß, da ist jemand irgendwie, dem eigentlich alle zu Füßen liegen und was bin ich denn schon irgendwie Besonderes? Ich bin doch irgendwie bloß irgendwie so eine kleine Blume, ich bin doch eigentlich bloß eine Nummer und irgendwie eines unter ganz, ganz vielen Mädchen. Und ich dachte so, dass das doch eigentlich etwas ist, was wir auch manchmal haben, wie in dieser Beziehung zu Jesus, dass man manchmal doch irgendwie das Gefühl hat, ja, was habe ich denn eigentlich irgendwie vorzuweisen? Ich bin jetzt irgendwie mit dem König des Universums zusammen. Es gibt eigentlich keinen größeren als den. Aber wenn ich mir mein Leben so angucke, bin ich doch eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Ich sehe nicht besonders gut aus. Ich bin nicht besonders schlau. Ich bin auch nicht mal besonders fromm. Ich bin nicht besonders sportlich. Was gibt's noch für Adjektive? Es fällt mir nichts mehr ein. Aber eigentlich, ich bin doch irgendwie überhaupt nichts Besonderes. Ich bin bloß irgendwie einer von vielen. Was sollte dieser Gott eigentlich irgendwie an mir finden? Und das ist irgendwie Gedanken, die einen Menschen manchmal richtig fertig machen können. Das hat dann oftmals nichts mehr mit gesunder Selbsterkenntnis zu tun, dass man einfach merkt, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie was total Besonderes irgendwie, aber es macht mir eigentlich nichts, sondern manchmal ist das etwas, was einen Menschen wirklich von Gott wegbringen kann, dass man die ganze Zeit irgendwie so Zweifel hat, dass man sich mit anderen vergleicht und sich fragt, Mensch, was sollte dieser Gott eigentlich an mir finden? Und da finde ich diese Antwort unheimlich genial, die Salomo ihr gibt und die uns dann halt auch der Herr gibt, wenn wir zuhören, dass er sagt, nein, du bist für mich was anderes. Du bist für mich nicht eine Blume unter vielen, sondern du bist wie eine Blume unter Disteln. Du bist für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn man sich das so vorstellt, ich kenne kein Distelfeld irgendwie, aber ich war mal Brombeeren pflücken in Spanien, war das, als wir da unseren Friedurlaub gemacht haben. Und da waren unheimlich viele Dornen und so hin und wieder hing mal irgendwie so eine ganz kleine Brombeere da dran und die waren richtig schwer zu finden. Und ich habe mich eigentlich jedes Mal wie so ein Schneekönig gefreut, wenn ich wieder irgendwie so eine kleine, hässliche, saure Brombeere da gefunden habe. Und das war irgendwie was ganz Besonderes und das ist halt irgendwie dieses Bild. Und das ist, wie Gott uns auch empfindet, irgendwie, dass wir für Gott etwas ganz, ganz Besonderes sind. Dass Gott nicht sagt, irgendwie, ja, das ist einer von ganz vielen, da die Juppie irgendwie, das ist eine von ganz vielen, irgendwie, die nehme ich eigentlich gar nicht wahr. Die ist irgendwie bei den Jesus Freaks Remscheid dabei, die Gemeinde kenne ich gerade noch, aber wer da alles so drin ist, weiß ich auch nicht, müsste ich mal auf die Mitgliederliste gucken. Sondern wie für Gott ist jeder von uns etwas ganz Besonderes. Und das heißt natürlich nicht, dass die anderen dann alle irgendwie Disteln sind, wo Gott dann gar nicht draufsteht, sondern Gott hat halt diese Fähigkeit, dass für ihn jeder Mensch etwas Besonderes ist. Und wie Gott ist so drauf, dass da nicht irgendwelche sind, die er interessanter findet als andere, sondern ganz egal, irgendwie, was wir mitzubringen haben, ganz egal, wie wir drauf sind, Gott liebt jeden von uns ganz besonders. Und ich hatte irgendwie seit einer Woche, irgendwie, als ich da zum ersten Mal drauf gekommen bin, irgendwie so das Gefühl, dass ich euch das sagen sollte und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht auch einige sind, die das betrifft, also so im Herzen betrifft, dass du dir vielleicht Gedanken darüber machst, warum Gott denn überhaupt was mit dir zu tun haben wollen sollte, weil du doch überhaupt gar nichts mit zu bringen hast. Dann will ich dir sagen, es ist absolut in Ordnung, irgendwie Gott hat dich lieb, irgendwie du bist für Gott nicht irgendwie eine Nummer unter vielen, sondern du bist für Gott etwas ganz, ganz Besonderes und Wertvolles und Kostbares. Und ich habe echt viel gebetet die Woche und ich will auch gleich gerne noch irgendwie mit euch beten, dass da irgendwie eine Erkenntnis kommt, irgendwie, dass Gott das offenbart, dass es wirklich eine Wahrheit ist, dass jeder von uns ganz im Zentrum von Gottes Aufmerksamkeit steht und dass Gott sich unheimlich für uns interessiert. Und ich denke, das ist auch wieder was die Liebe macht oder was irgendwie so eine Eigenschaft der Liebe ist, dass sie alles andere vergisst als den Geliebten. Und genauso ist es irgendwie bei Gott, dass Gott jeden von uns sieht oder dass Gott irgendwie mit jedem von uns redet, als ob es nur einen Menschen auf der Welt geben würde, nämlich dich. Und das ist irgendwie etwas, was mich total fasziniert, wenn ich mir so darüber nachdenke und wenn ich so darüber bete. Ich habe mich den ganzen Tag ziemlich gefreut, weil ich das einfach weiß, irgendwie, dass es stimmt, irgendwie, dass ich total im Mittelpunkt von Gottes Interesse bin und dass das jedem anderen hier auch geht. Naja, jetzt mal wieder zuschrauben. Und diese Erkenntnis, diese Offenbarung, dass ihr Freund sie so liebt, hat etwas mit diesem Mädchen zu tun. Hat etwas mit diesem Mädchen gemacht und das ist irgendwie das, worauf es mir heute ankommt, dass Liebe verändert. Dass man nicht mit jemandem zusammen sein kann, ohne sich irgendwie zu verändern. Und dass es natürlich genauso mit Gott ist. Wenn wir mit Gott zusammen sind, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns zu verändern. Das geht einfach gar nicht anders, weil Liebe immer einen Menschen verändern wird. Und im Fall von diesem Mädchen ist es so gewesen, dass sie einfach sicherer geworden ist. Sie hat am Ende des Hohen Liedes nochmal einen kleinen Streit mit ihren Brüdern. Das könnt ihr nachlesen, das ist Hohes Lied, 8 Vers 8 bis 12 ungefähr, wo ihre Brüder darüber diskutieren, dass sie eigentlich gar nicht so hübsch aussieht. Und es ist irgendwie total unverschämt eigentlich, was die sagen. Also die reden da die ganze Zeit über ihre Brüste und es ist irgendwie eigentlich total daneben, was die so sagen. Und sie sagt irgendwann, nein, stopp, das ist gar nicht so. Ich bin in den Augen meines Geliebten wie eine, die Gnade gefunden hat. Ich habe Gnade gefunden in den Augen meines Geliebten. Mein Geliebter findet mich schön. Mein Geliebter findet mich richtig gut. Mein Geliebter ist von mir begeistert. Und deswegen ist mir scheißegal, was ihr irgendwie sagt. Ist mir ganz egal, ob ich euch gefalle. Aber ich gefalle meinem Geliebten. Und das fand ich eine unheimlich heftige Aussage, dass sie sich da so durch gegen ihre Brüder durchsetzt, mitten in diesem harten Disput, einfach das sagen kann, dass es ihr eigentlich egal ist, was die anderen sagen. Hauptsache, sie weiß, dass ihr Geliebter sie liebt. Und das ist im Grunde genommen etwas, wo ich von überzeugt bin, dass Gott uns das auch geben möchte. Dass Gott es eigentlich gut findet, wenn es uns positiv gesagt scheißegal ist, was die ganzen anderen Leute von uns denken, weil wir einfach eine Offenbarung der Liebe Gottes haben. Dass wir sagen können, es ist mir doch ganz egal, wie du findest, wie ich aussehe. Es ist mir doch ganz egal, ob du findest, dass ich schlau bin. Und es ist mir doch auch irgendwie völlig egal, ob du mich sportlich findest oder wie auch immer. Mir ist das vollkommen egal, weil ich nämlich weiß, dass Jesus mich liebt. Weil ich weiß, dass ich einen Gott habe, der auf meiner Seite ist, und weil ich weiß, dass ich einen Gott habe, der von mir vollkommen begeistert ist, ist es mir egal, was irgendein Mensch von mir hält. Und ich glaube sogar, dass die Offenbarung von Gottes Liebe noch weitergehen kann oder noch mehr aus uns machen kann, noch mehr Sicherheit in uns hineingeben kann als das. Ich glaube, das ist bloß so einer der ersten Schritte quasi, dass Gott uns unabhängig macht von der Meinung der anderen. Ich glaube, was fast noch viel wichtiger ist, ist, dass Gott uns auch unabhängig machen kann von dem, was wir selber von uns denken. Dass irgendwie das Urteil der anderen sowieso egal ist, aber dass es irgendwann auch egal ist, was wir selber meinen, was wir drauf haben, was wir selber meinen, was wir können oder nicht können, weil die Offenbarung Gottes so stark ist. Und dazu ein kleines Beispiel aus dem Neuen Testament. Der Apostel Johannes hat ein Buch geschrieben, ziemlich langes, nämlich das vierte Evangelium. Und in diesem vierten Evangelium, im Johannesevangelium, taucht Johannes namentlich nicht auf. Natürlich konnte er sich nicht ganz irgendwie aus den ganzen Geschichten rausnehmen oder so, er hat sie ja miterlebt, er war ja irgendwie einer der Hauptfiguren, aber es steht nirgendwo Johannes. Er hat noch nicht mal irgendwie auf sein Evangelium draufgeschrieben, hier, das ist das Evangelium nach Johannes, da habe ich mir schwer Mühe mitgegeben, da habe ich unheimlich lange an den Sachen rumgefeilt, bis das irgendwie so gepasst hat. Hat er noch nicht mal gemacht, sondern immer wenn er über sich selber redet, sagt er, der Jünger, den Jesus geliebt hat. Und dann kommt so diese Szene wie des letzten Abendmahles und es heißt irgendwie, dass der Jünger, den Jesus geliebt hat, sich zu Jesus gesetzt hat, ganz nah an ihn ran, dass er den Kopf an seine Brust gelegt hat und das Abendmahl quasi kuschelnd mit seinem Herrn verbracht hat. Und das war Johannes, das war der Jünger, den Jesus geliebt hat. Und wiederum heißt das natürlich überhaupt nicht, dass Jesus jetzt die anderen Jünger nicht geliebt hat oder dass er sie weniger geliebt hat. Es heißt einfach nur, dass Johannes eine so dolle Offenbarung der Liebe Jesu gehabt hat, dass ihm alles andere in seinem Leben ganz egal war. Dass er gar nicht mehr unter seinem Namen bekannt sein wollte, sondern dass er sich dachte, hey, wenn die Leute eins von mir wissen, dann soll es doch das sein, dass ich ein Freund Jesu gewesen bin. Dann soll es doch sein, wie dass sie wussten, dass ich von Jesus geliebt war. Und Johannes heißt im Grunde nichts Schlechtes. Johannes heißt, Gott hat Gnade geschenkt oder Gott hat Gnade gegeben. Aber er wollte noch nicht mal, wie dass dieser Name bekannt war, sondern das, was ihn letzten Endes ausgemacht hat in seinem tiefsten Innern, war doch nur das, wie dass er eine tiefe Begegnung mit Jesus hatte und dass er die Liebe Jesu total geschnallt hat. Und das finde ich echt den Hammer. Und ich weiß irgendwie, dass ich da unglaublich weit von entfernt drüber von bin, aber ich habe mir das vorgenommen, da jetzt irgendwie die nächsten Wochen und Monate irgendwie mal drüber zu beten, einfach über diese Stelle oder diesen Titel irgendwie, der Jünger, den Jesus geliebt hat, weil ich nämlich gerne auch dahin kommen möchte, dass wenn mich irgendjemand fragt, hör mal, wer bist du eigentlich, dass ich dann nicht irgendwie immer sagen muss, ja, irgendwie ich bin Pastor der Jesus Freaks Remscheid und wir haben gerade so und so viele Gottesdienstbesucher oder keine Ahnung, ich bin Prediger, ich halte irgendwie im Jahr immer 150 Predigten und ich meine, ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie so viele Möglichkeiten, sich vorzustellen und dabei irgendwie zu zeigen, was für ein toller Bursche man doch ist. Ich vermute mal, dass das nicht nur mir so geht, sondern dass das Problem vielleicht auch noch so der ein oder andere hier haben wird. Und ich wünsche mir eigentlich so sehr, dass ich davon wegkomme und irgendwie nur noch so mit dem antworten kann, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn ich mir so überlege, was will ich denn, was die Leute über mich wissen, dann ist es doch eigentlich völlig egal, irgendwie was für Predigt ich gehalten habe oder dass ich eine Buchhändlerlehre gemacht habe oder ob ich Metzger war oder Schreiner oder keine Ahnung was. Irgendwie das wirklich Interessante irgendwie in meinem Leben ist doch eigentlich, dass ich eine Beziehung mit Jesus habe und dass Jesus mich liebt. Und ich würde da so gerne hinkommen, dass die Offenbarung der Liebe Gottes in meinem Leben so groß ist, dass ich das genauso wie Johannes sagen kann, ach weißt du, scheiß doch auf den Namen, alles Schall und Rauch, ich bin ein Freund Jesu. Ich bin einer, den Jesus liebt und mehr brauchst du eigentlich von mir überhaupt nicht zu wissen. Das ist irgendwie das absolut Wichtigste. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Ende hin. Es hat mal so einen englischen Dichter gegeben, Alfred Tennyson hieß der. Kennt den jemand? Der Typ muss... Was, wer kennt ihn? Pauli, darf man lügen? Du willst also bekannt werden als der Mann, der Tennyson gekannt hat. Naja, Tennyson jedenfalls war etwas zerstreut. Also er litt irgendwie so phasenweise total daran, dass er sich nichts merken konnte. Das ist so ein bisschen wie bei mir. Ich habe irgendwie mal meine Brille in den Kühlschrank getan und dann irgendwie wochenlang gesucht. Nein, also halt so lange gesucht, bis Alex dann wieder kochen war. Dafür habe ich dann auch irgendwann die Milch in die Spülmaschine getan. Also solche Sachen passieren mir auch. Aber bei Tennyson war das richtig extrem. Er ist irgendwann mal losgegangen, wollte einen Freund besuchen und dann kam also der Diener seines Freundes irgendwie an die Tür und fragte, wen er melden sollte. Und Tennyson stellte ups fest, dass er seinen Namen vergessen hatte. Hat sich darüber etwas geärgert, ist umgedreht und auf dem Weg nach Hause, zum Glück wusste er noch, wo er wohnte, ist er dann irgendwie einem Freund begegnet und er sagte, ah, guten Tag, Mr. Tennyson. Und Tennyson antwortete angeblich mit, mein Gott, Sie haben recht. Und so eine Selbstvergessenheit, nur halt jetzt irgendwie mit anderem Grund, würde ich uns Christen wirklich manchmal wünschen. Also nicht irgendwie, weil wir so unglaublich zerstreut sind, sondern einfach irgendwie, weil Jesus so stark ist in unserem Leben, so präsent ist in unserem Leben, dass wir vielleicht manchmal einfach irgendwie alles Mögliche vergessen. Dass wir manchmal vielleicht gar nicht mehr sagen können, was für tolle Leute wir sind, sondern uns bloß noch einfällt, ja, Jesus, mit dem bin ich irgendwie gerade zusammen. Und was hast du heute Abend vor? Jesus, wo ist denn eigentlich mein Palm? Scheiße, den habe ich auch verloren. Ich weiß es auch nicht mehr, sondern halt einfach, dass die Offenbarung der Liebe Gottes so groß ist, dass es nichts Wichtigeres mehr gibt als genau das. Ich bin damit am Ende, möchte nur noch sagen, dass das ja eigentlich doch auch schon ein ziemlich österliches Thema ist und dass wir jetzt etwas machen wollen, was wir nicht besonders häufig im Gottesdienst machen, aber was uns vielleicht daran erinnern kann, wie sehr Jesus uns geliebt hat oder wie sehr Jesus uns immer noch liebt. Nämlich, dass er uns so sehr liebt, dass er für uns gestorben ist, sowie für die Vergebung unserer Sünden, dass wir eine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Und Jesus hat uns ein Symbol dafür gegeben, nämlich das Abendmahl. Und wir wollen jetzt gerne vom Lobpreis noch ein Abendmahl zusammen machen.